Wir hören auf Gottes Wort aus Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 30. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, Psalm 2, 1 bis 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Lieber Vater, in deinem Sohn Jesus Christus kommen wir jetzt zu dir. Und angesichts des Textes und deines Wortes, was wir aus Jerusalem gehört haben, mit Verfolgung und dass sich Fürsten und Gewaltige gegen die damalige Gemeinde erhoben haben, möchten wir heute Morgen in ganz besonderer Weise dir danken für die Freiheit, die wir haben dürfen, unter deinem Wort zusammenzukommen, für die vielen Geschwister, mit denen wir Gemeinschaft teilen und Gemeinschaft erleben möchten und dürfen und können immer wieder neu, ungehindert. Herzlichen Dank, Herr Jesus. Darüber möchten wir dich preisen, dich ehren und dich anbeten. Und wir möchten dich heute Morgen bitten, dass du unsere Herzen berührst, uns anrührst, ermahnend, aufmunternd, segnend, heilend, helfend. Du weißt, was unsere Herzen brauchen. Benütze du dazu unseren Bruder, Pastor Andreas Schäfer. Segne du ihn, bevollmächtige du ihn. Und wir möchten dich heute auch für unser Land und Volk bitten, dass in der Wahl heute auch dein Ratschluss sich weiterhin entfaltet und vollendet. Und so begegne du uns jetzt. Du, dem Allerhöchsten, möchten wir die Ehre bringen und dir danken, dass du unter uns bist. Amen.
Ja, wäre doch schade gewesen, die sechste Strophe. Danke. Pfingsten haben wir gefeiert. Pfingsten haben wir miteinander gefeiert. Das große Heilswerk haben wir uns an dem vergangenen Wochenende verdeutlicht. Das große Heilswerk, das von der ersten Sendung des Sohnes ging bis zur zweiten Sendung des Geistes. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Geist, den Geist des Sohnes. Das, was der Apostel Paulus in Galater 4 mit dieser doppelten Sendung zum Ausdruck bringt, von der Inkarnation, von der Menschwerdung des Sohnes Gottes bis zur Sendung des Geistes, dieses große Heilswerk ist da. Wunderbar. Und jetzt ist Gemeinde da. Und auch Gemeinde ist möglich. Das heißt, es sind Menschen da, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die Träger dieses Geistes sind, in dem dieser Geist nicht nochmal vorbeigehaucht ist, sondern die jetzt von diesem Geist bewohnt werden, die durch diesen Geist glauben können, die durch diesen Geist bekennen können, Herr ist Jesus der Christus, und die auch durch diesen Geist jetzt leben können, Tag für Tag leben können und in diesem Geist beten können, aber lieber Vater, die sind jetzt da. Das sind Menschen, die ganz normal sind und doch ganz anders. Menschen, die auf der einen Seite in der ganz normalen Existenz sind, auch mit aller Sündenverhaftung, mit aller Schuld, mit aller Normalität, mit allem, was dazugehört. Und gleichzeitig gerechtfertigt, geheilt, geheiligt, geliebt, gerecht gemacht durch den lebendigen Gott. Und diese Menschen, die an Jesus Christus glauben und Träger des Heiligen Geistes sind, leben nun ganz real vor Ort, nicht nur im Wissen, dass sie prinzipiell zur Ekklesia, zur Gemeinde gehören, Glieder sind am Leib des Christus, sondern es ist auch Wissen, das hat auch eine Realität, eine Abspiegelung ganz normal in Fleisch und Leib und Raum und Zeit mittendrin, eben da, wo wir sind, an den Orten, wo wir uns versammeln. Und natürlich spielt deswegen diese erste Gemeinde, wo das zum ersten Mal alles durchexerziert wurde, wo das zum ersten Mal alles geübt wurde, was es ja vorher sogar gar nie gab. Natürlich spielt deswegen diese erste Gemeinde, diese Gemeinde in Jerusalem, eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Das ist ganz klar. Was zum ersten Mal kommt, da werden die Gleise gelegt, da werden die Weichen gestellt, da wird mal gezeigt, wo es lang geht. Das ist das, woran man sich orientiert. Das ist das Modell. Und deswegen ist Jerusalem ein Gemeindemodell. Natürlich, das wissen wir alle, dass eben Jerusalem einzigartig, unvergleichlich ist und eine besondere Geschichte hat. Eben an diesem heilsgeschichtlichen Knotenpunkt stand, wo zum ersten Mal eben Heiliger Geist ausgegossen wurde, wo Gemeinde in diesem neutestamentlichen Sinn überhaupt erst möglich wurde. Und jetzt erst seine Schritte man gehen kann als Gemeinde. Wir wissen auch von der Spezialität, dass es eine im absoluten Schwergewicht judenchristlich orientierte Gemeinde am Anfang gewesen ist, bevor dann die Tore aufgingen und auch vermehrt Menschen aus den Nationen zum Glauben kamen. Das wissen wir alles. Und trotzdem hat diese Gemeinde einen Modellcharakter. Das ganze Neue wird jetzt eingespurt an dieser Gemeinde. Und deswegen wollen wir uns in den kommenden Sonntagen eben dieses Gemeindemodell Jerusalem an unterschiedlichen Stationen, wo so Modellcharakter zum Ausdruck kommt, auch ein wenig angucken. Und dazu gehört eben auch jetzt gerade dieser erste Themenschwerpunkt heute Morgen, in dem der Lukas uns in diesem Text ein Gebet, ein erstes großes Gemeindegebet mitteilt, das damals gebetet worden ist. Als es Gottes Wille war, dass diese Gemeinde in Jerusalem entstand, da war ja klar, dass damit diese Gemeinde natürlich im Anschluss an das Alte Testament leben wird, dass sie mitten aus dem Judentum heraus entstehen wird und dass wir deswegen Profiteure sind dessen, was in dem alttestamentlichen Gleis schon gelegt wurde, jetzt ins Neue Testament hineingeht, in die Gemeinde hineingeht und seine Spuren hat bis heute. Und jetzt schauen wir uns diesen Themenschwerpunkt Gemeinde betet heute Vormittag einmal ein wenig genauer an. Gemeinde betet. Was ist da zuallererst zu sagen? Zuallererst ist dazu zu sagen, das ist ein Faktum. Das ist kein Wunsch, keine Idee, keine Prognose, keine Hoffnung. Das ist ein Faktum. Die haben tatsächlich gebetet. Die Situation in Kapitel 4, Sie wissen das vielleicht ganz grob oder haben Ihre Bibel vor sich oder Sie können es zu Hause nochmal nachgucken. Die Situation war ja, dass durch den besonderen Dienst von Petrus und Johannes ein Mann im Tempel geheilt worden war. Da schloss sich eine große evangelistische Predigt an. Diese Predigt hatte ihre Wirkung, aber auch ihre Wirkung positiv und negativer Art. Sie erregte Anstoß bei den entsprechenden religiösen Abteilungen. Sie wurden also zum Gespräch, in Anführungszeichen, gebeten, indem sie erstmal eine Nacht im Gefängnis bleiben durften. Am nächsten Tag wurde dann eine entsprechende Versammlung durchgeführt mit einer strengen Vermahnung, die eben da ablief. Und dann kamen diese Apostel zurück in eine der Gemeindeversammlungen. Wir wissen nicht, in welchem Rahmen, waren das viele oder wenige, irgendwo, wo sich eben Christen in Jerusalem versammelt haben. Und dann heißt es eben, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den ihren, berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie das, die Gemeinde, das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Und dann kommt das Gebet. Die haben gebetet. Schon vorher in der ganzen Apostelgeschichte wurde ja gebetet. Von Anfang an, schon Kapitel 1, Vers 14, also noch vor Pfingsten, der Zeit des Wartens, in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, heißt es von der Gemeinde in Jerusalem sich versammelte, dass sie beieinander waren, einmütig im Gebet. Und als die Sache mit der Nachwahl des Matthias kam, Kapitel 1, Vers 24, heißt es wieder, dass sie ganz bewusst beteten. Und dann lesen wir natürlich in Kapitel 3, Vers 1, dass Petrus und Johannes hinaufgehen in den Tempel zur Gebetszeit. Aber mit am wichtigsten ist natürlich die Passage, die wir am Pfingstwochenende miteinander betrachtet haben, dass in Kapitel 2, Vers 42 es als eines der Kennzeichen der Gemeinde uns benannt wird, dass sie beständig blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das heißt, schon im Vorfeld, bevor wir hier zum ersten, jetzt ausführlich uns benannten Gemeindegebet kommen, waren die mittendrin im Beten. Woher kam das denn? Natürlich, zum einen kam das daher, dass hier die große Spur des Alten Testamentes gelegt ist. Das ganze Alte Testament ist voll von Gebet, selbstverständlich. Voll von Gebet. Eine ganze Reihe von Auslegern sagen, dieses erste Gemeindegebet hier in Kapitel 4 hat ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte an den Text in Jesaja 37, wo dieser damalige König Hiskia in diese militärische Notlage hineingehaben wegen des Sanheribs und dann mit einem Brief, einem Schmähbrief eben in ganz bewusster Art und Weise vor Gott traten, das Anliegen des Gebetes vor Gott ausgebreitet hat. Also das sind schon Gleise aus dem Alten Testament gelegt. Da wurde schon gebetet. An diese Gleise hat die neutestamentliche Gemeinde natürlich anknüpfen können. Aber nicht nur das Alte Testament steht hinter diesem ersten Gemeindegebet, sondern selbstverständlich steht Jesus selbst hinter diesem Gemeindegebet. Kaum ein Thema hat Jesus während der 3 Jahre der Ausbildung seiner Apostel so oft angesprochen wie das Thema des Gebetes. Wenn Sie da einmal mit der Konkordanz anfangen nachzugucken, wie oft Jesus über das Gebet gesprochen hat, das ist ganz, ganz erstaunlich. Ganz erstaunt, da finden Sie eine Vielzahl von Passagen, Anweisungen, Beispielen zum Thema Gebet. Neben dem, dass er selber in dem, wie er gebetet hat, mit dem Vater geredet hat, natürlich ein einzigartiges Vorbild gewesen ist für das Beten seiner Jünger. Er hat sie auch das Beten gelehrt, denken Sie an das Vaterunser. Oder denken Sie an dieses wunderbare, hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Das heißt, Gemeinde wusste, dass und wie man betet, aufgrund des Alten Testamentes und aufgrund von Jesus und aufgrund dessen, wie die Apostel selber das jetzt auch praktiziert haben. Das heißt, in einer dreifachen Linie stehen die drin. AT, Jesus, Apostel. Und jetzt, wie sagt das ein Ausleger, stehen wir an der Schwelle zum Gemeindegebet. Ja. Jetzt stehen wir an der Schwelle zum Gemeindegebet. Jetzt betet nicht mehr der Glaubende im AT, jetzt betet nicht mehr Jesus, jetzt beten nicht nur die Apostel, sondern jetzt betet Gemeinde. Gemeindekennzeichen ist, dass sie betet. Wir wissen natürlich vieles nicht mehr. Wie war das denn? Hat da einer dieses Gebet gesprochen? War das das Extrakt von ganz vielen der Gebetsgemeinschaft? Wie lief das wirklich ab? Wie viele waren das? Das erfahren wir alles nicht. Aber was wir erfahren, es ist ein Faktum, die haben gebetet. Ich bin mir nicht ganz sicher, wodurch es passiert ist, dass der 31. Vers beim Lesen auf der Strecke geblieben ist. Denn das Gebet hat ja auch ein Ende. Und diesen Schlussvers möchte ich jetzt Ihnen noch erfrischend mitteilen. Denn am Ende des Gebetes heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die fingen an mit ihrem Gebet und die hatten ein Ergebnis mit ihrem Gebet. Und die haben das Gebet selber hier mitten hineingesetzt. Das heißt, es wurde gebetet. Sehen Sie, damit wir uns da gleich klar verstehen. Wir müssen das eine Beten nicht gegen das andere Beten ausspielen. Ganz bestimmt nicht. Bitte überhaupt nicht nur in die Richtung denken. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten des Gebetes. Die können wir gar nicht alle aufzählen. Ganz klar. Nicht nur das Gebet des Einzelnen, was er ganz persönlich mit seinem Herrn betet, in welcher Weise auch immer. Auch das Gebet in der Ehe oder von Zweierschaften oder das Gebet in der Seelsorge oder Tischgebet oder Gebete zu großen Anlässen oder im gottesdienstlichen Rahmen oder der Notschrei des Gebetes oder das ganze Thema Kindergebet. Ach, Gebet in allen möglichen Variationen, ganz, ganz klar. Bitte das ganze Thema nicht ausspielen gegen das Thema heute Morgen. Aber das Thema heute Morgen ist, Gemeinde betet. Verstehen Sie? Nicht nur einzelne Gruppen, Abteilungen, alles wunderbar, sondern Gemeinde betet. Das ist ein anderes Thema. Das ist nicht im Sinn von alternativ zu sehen, entweder so oder so. Sondern man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und es gehört elementar zu den Signa Ecclesia, zu den Zeichen von lebendiger Gemeinde, dass sie als Gemeinde betet, auch sichtbar als Gemeinde zusammensteht. Nicht nur im Prinzip, wir beten ja alle irgendwie, sondern auch als betende Gemeinde zusammensteht. Das ist gelebte Gliedschaft, das ist sichtbar werden unserer Gemeinschaft vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist in diesem eigentlichen Sinn eine Demonstration. Da wird etwas gezeigt, tatsächlich sichtbar gezeigt. Es gibt vieles Gebet, was im Verborgenen geschieht, das wissen Sie alle. Aber es gibt auch das demonstrative Gebet, wo wir zusammenkommen, ganz sichtbar, um miteinander zu beten, um zusammen zu sein und zu beten. Und deswegen bedarf es dieses ganz besonderen von Gott in seiner Gemeinde vorgefundenen Gemeindegebetes. Das ist ein ganz wesentliches Element. Was demonstrieren wir denn damit? Was zeigen wir denn, wenn wir als Gemeinde miteinander beten? Ich denke, das, was wir elementar damit demonstrieren, ist der schlichte und einfache Satz. Ich bedarf Gottes. Oder in dem Fall noch besser, wir bedürfen Gottes. Das demonstrieren wir. Das zeigen wir, das bringen wir damit zum Ausdruck. Und das will auch Gott, dass wir das zum Ausdruck bringen, dass wir seiner bedürfen, dass wir ihn brauchen. Das gehört ja zur Grunderkenntnis christlichen Glaubens. Und erstaunlicherweise wird, dass ich etwas brauche, dass ich bedürftig bin, in der Bibel nie als Mangel angesehen, sondern als eine Selbstverständlichkeit. Davon geht Gott aus, dass wir etwas brauchen. Umgekehrt, wir haben es uns schon manches Mal gesagt, er wundert sich ein wenig, dass wir nicht häufiger bei ihm ankommen mit unserer Bedürftigkeit. Dass wir offensichtlich so oberflächlich gemeint ganz selten nur ein Bedürfnis haben. Denn eigentlich geht er davon aus, dass wir bedürftig sind. Er ist der lebendige Gott, er ist im Himmel und er ist der Vater. Und wir sind ganz normale Menschen. Und wir sind auf der Erde und wir sind seine Kinder. Und allein aus diesen beiden Tatsachen kommt raus, da ist der, der alles hat und da ist der, der alles braucht. Und da ist der Vater und da ist das Kind und da ist die Versorgung und da ist die Bitte, dieses Bedürfnis, diese Bedürftigkeit auch tatsächlich zu stillen. Gemeindegebet ist eigentlich, wenn man so sieht, doch was ganz Selbstverständliches, Elementares, dass Gemeinde gemeinsam demonstriert, lebendiger Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, wir brauchen dich. Und das bringen wir in unserem Gebet zum Ausdruck. Leider, 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 leider ist das keine Selbstverständlichkeit. Und Sie kennen es aus der Gemeinde hier und Sie kennen es aus Ihren Heimatgemeinden, wo auch immer Sie jetzt sind. Und Sie kennen es aus Ihrem persönlichen Leben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Gemeinde gemeinsames Gebet demonstriert, zum Ausdruck bringt. Tatsächlich lebt. Am vorletzten Tag unserer Reise in der Türkei haben wir unter anderem noch Milet besucht und noch zwei andere Orte. Und da sind wir da unten in diesem Gebiet herumgefahren, war natürlich hochinteressant, wie alles auf dieser Reise, klar. Aber was ein bisschen ein Problem war, dass Milet heute und Milet zu seines Apostels Paulus, das sind einfach zwei verschiedene Kapitel. Und zwar aus dem schlicht und einfachen Grund, weil in diesen letzten knapp 2000 Jahren ein extremer Verlandungsprozess stattgefunden hat. Das heißt, das Gespräch im Bus sah ungefähr so aus. Wir fahren jetzt hier über diese Straße, das war früher das offene Meer. Hier ist eigentlich, müssen Sie sich vorstellen, hier ist eine Bucht, da ist eigentlich der Hafen. Dann gucken Sie auf so einen sumpfigen Tümpel dahin, wo es noch ein bisschen da was hinpflanzt. Das heißt, Sie haben dauernd sich etwas vorstellen müssen, wie das vor anderthalb, 2000 Jahren gewesen sein mag. Es war eben kein offenes Meer mehr da. Es war eine betonierte Straße dadurch. Es war eben kein Hafen mehr erkennbar. Nur noch maximale Sumpflandschaft von ein bisschen Regen von vor ein paar Tagen. Das heißt, das war alles war verlandet. Ein ganz furchtbarer Verlandungsprozess. Und das geschieht mit dem Gemeindegebet. Ununterbrochen. Ununterbrochen. Da sind wir alle mit drin. Alle. Da können wir nun uns ärgern dran, oder das können wir auch wegschieben, oder das können wir auch meinetwegen nicht mehr zum Thema machen wollen, oder wir können es ganz nüchtern erkennen, das bleibt eine der beständigen Gefahren, dass Gemeinde Jesu bei dem, was eigentlich selbstverständlich und elementar als großes Geschenk ihr ins Leben hineingegeben ist, dass sie dieses Geschenk nicht in einer Selbstverständlichkeit bewahrt, dass sie einem beständigen Verlandungsprozess ausgesetzt ist. Die haben damals zwei Methoden gehabt, um dem Verlandungsprozess zu entkommen. Entweder sie haben mit mühsamen Anstrengungen Umleitungen gemacht, wo die Sedimentablagerungen, die vom Land her kamen, ganz woanders abgelegt worden sind. Also mit viel Anstrengung Kanäle gebaut, dass der ganze Sedimentteil irgendwo anders ankam, nur nicht in dem freien Hafen, den sie brauchten. Oder was sie manchmal auch gemacht haben, sie sind einfach umgezogen. Gut, wenn das alles hier verlandet ist, Feierabend, Ende, bauen wir neuen Hafen und gehen woanders hin und fangen wieder an. Aber auf jeden Fall wussten sie, sie brauchen einen offenen Hafen. Sie brauchen einen offenen Hafen. Und verstehen Sie, das ist es. Wir als Gemeinde brauchen einen offenen Hafen für das gemeinsame Gemeindegebet. Und den kriegt man nicht von selbst. Dafür muss man sich entscheiden. Und darum muss man kämpfen. Das muss man einsehen. Und das muss man wollen. Weil man es als ein Signum der Gemeinde, als ein Zeichen lebendiger Gemeinde klar und eindeutig aus dem Neuen Testament gesagt bekommt. Und weil man erkennt, je länger man lebt. Wenn wir dieses Signum der Gemeinde nicht praktizieren, dann schneiden wir uns ganz entscheidend von einer Wirkung des lebendigen Gottes in seiner Gemeinde ab. Nicht nur, dass er keine Ehre mehr bekommt, wenn wir nicht Gemeindegebet demonstrieren, sondern die Lebenszuflüsse Gottes durch das Gemeindegebet, die werden zum Rinnsal, zum Sumpf und irgendwann ist Ende an der Stelle. Und all das, was Gott uns Einzelnen und unserer Gemeinde und unserem Werk geben bereit wäre zu geben, kommt dann eben nicht an. Verstehen Sie? Das kommt nicht an. Dann können Sie noch so ein bisschen eine Besichtigungstour machen. Sie können auch gucken, wie früher andere Gemeinden gebetet haben. Sie können ein bisschen schwärmen von Seiten von Spurgeon und Co. Können Sie alles machen. Aber jetzt, wo ist der offene Hafen jetzt? Weil ich weiß, ich brauche diesen offenen Hafen für mich persönlich und in Verantwortung für meine, für unsere Gemeinde. Wir brauchen diesen offenen Hafen. Wir bedürfen doch Gottes. Wir bedürfen des Gebetes, damit im Gebet Gott anerkannt wird von euch, damit er bewusst benannt wird von uns, damit ich hineintrete in diese andere Dimension, herauskomme aus dem ganzen Kleinkarierten in die Dimension des lebendigen Gottes und des Hauptes der Gemeinde Jesus Christus, damit ich teilhabe an Gott, damit ein Stück die Sehnsucht meines tiefen Menschseins gestillt wird in der Gemeinschaft miteinander und mit ihm, dass ich ein Stück Nähe Gottes erfahre, dass ich Freude an Gott bekomme, dass seine Liebe, seine Größe, seine Treue, seine Heiligkeit wieder neu in mein Leben hineinfließen kann, dass ich Stärkung des Glaubens bekomme, sein Handeln erkenne und erbitte und auch erleben darf, dass es zu einem Perspektivwechsel in meinem Leben kommt, dass die Autoritäten in meinem Leben wieder klarkommen, dass ich eine Beteiligung kriege am Wachsen des Reiches Gottes, eine geistliche Orientierung, eine Einheit, Punkt, 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 merken Sie es. Ach, ich möchte es Ihnen nochmal so sagen und ich hoffe von ganzem Herzen, dass Sie mich nicht verstehen. Man kann das ja so als moralische Keule einem um die Ohren schlagen. Das will ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und auch wirklich, bitte glauben Sie es mir noch einmal, in gar keiner Weise anderes Beten irgendwie zweitrangig oder weniger wichtig erachten. Aber es ist ein Signum der Gemeinde, dass sie auch gemeinsam demonstriert ihr Gebet. Ich gebe mich mit den leidenden Brüdern dieser Gemeinde, dieses Werkes, nicht zufrieden, verstehen Sie? Wir geben uns nicht zufrieden. Und natürlich freuen wir uns riesig, wenn wir das nach den Sommerferien hinkriegen, dass neben unserem Gemeindegebetsabend ein Gebetsgottesdienst entsteht und wir vielleicht auch über diese Schiene auch nochmal ein neues Gewicht da hineinbekommen, zu diesem Gemeindegebet zusammengeführt werden. Aber wissen Sie, wenn morgen, Sonntagmorgens hier, da freuen wir uns riesig dran, hier 600, 700, 800 Leute sich sammelt, dann kann das doch in Gottes Namen nicht sein, dass 20 Minuten eher da unten 15 sind, um für diesen Gottesdienst vor dem lebendigen Gott zu beten. Das kann nicht sein. Und ich hoffe sehr, dass das bei Ihnen gut ankommt, dass es gut ankommt, darum habe ich gebeten, dass es gut bei Ihnen ankommt. Wenn ich sage, wenn Sie dahinter die Stimme Ihres Herrn und Hauptes hören, dann möchte ich Ihnen das wirklich im Namen unseres Gottes sagen. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, beten Sie mit. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, beten Sie mit. haben Sie mir eine kleine Vorstellung Ihrer persönlichen stillen Zeit gemacht. Was in dieser Gemeinde und was in diesem Werk passieren könnte, wenn wir diesen Kanal der Gnade, den wir schmählich vernachlässigen, wenn wir diesen Kanal der Gnade wieder öffnen könnten und wieder Wasser hineinfließen würde in dieses versumpfte Territorium. Wie soll denn was geschehen in diesem Werk? Wie soll denn was geschehen in dieser Gemeinde, wenn wir nicht auch gemeinsam beten und das von unserem Gott zum Ausdruck bringen? Wir bedürfen deiner, Gottes, wir bedürfen deiner. Dass unsere Gottesdienste, unsere Predigten mit Vollmacht geschehen und nicht nur abgefeiert werden wie irgendwas. Dass geistliche Strahlkraft hineinkommt in unser Miteinander, in unser Hören auf das Wort Gottes. Dass ein Stück Reinigung passiert und Bewährung und Bewahrung geschieht. Dass Aufbau der Gemeinde geschieht, dass Mission, dass Evangelisation geschieht. Wir haben diesen Tagen miteinander den Kolosserbrief gelesen. In der Bibelstudienwoche, im letzten Kapitel, sagt der Apostel Paulus, betet mit mir um eine offene Tür. Anders geht's gar nicht. Sonst geschieht einfach nichts. Wie soll etwas passieren, wenn wir nicht das zum Ausdruck bringen, auch in unserem gemeinsamen Gebet, dass wir neue Widerstandskräfte brauchen unter uns, gegen Sünde, gegen Lieblosigkeit. Und dass die ganzen Sorgen, die da sind, neu vor ihn gebracht werden. Ach, manches Mal sind wir so satt, so in ungesunder Weise zufrieden mit dem, was ist. Und wir sehen gar nicht mehr, wie Menschen unserer Mitte inzwischen auf dem Nebengleis gerutscht sind, wie die auf dem Abstellgleis sind, wie die teilweise schon im Rückwärtsgang sind und gar nicht mehr mitmachen, wie sie sich und andere blockieren mit irgendwelchen Peanuts ihres Lebens, alles Mögliche in eine Blockade hineinführen. So viele von uns sind um sich selbst und ihre Egoismen und um ihre Befindlichkeiten bemüht und leben gar nicht mehr in dem Kanal der Gnade des Gebetes, was ihnen da gegeben ist. Manches Mal zerreißt es einen fast. Dann die Gespräche und die Briefe und die E-Mails und die Telefonate kommen von all den Sorgen, die Menschen mit sich herumtragen. Krankheit und Ängsten und schweren Lebensbedingungen. Wie soll denn etwas geschehen, wenn wir nicht damit gemeinsam vor unserem Gott einstehen, gemeinsam vor unserem Gott einstehen und damit auch zum Ausdruck bringen, wir bedürfen deiner. Und so bitte ich Sie im Namen Gottes, schaffen Sie einen freien Raum, einen freien Hafen für das Gemeindegebet. Machen Sie das zu einem Faktum Ihres Lebens, nicht zu einem Wunsch. Machen Sie es zu einem Faktum Ihres Lebens, dass es einen freien Hafen für das Gemeindegebet gibt, damit über diesen stark verstopften Kanal wieder lebendiges Wasser des Lebens hineinfließen kann. Und das, was wir uns selbst abgeschnürt haben von Lebenszuflüssen des Hauptes der Gemeinde, wieder in neuer Schönheit und Kraft hineinkommen kann in Werk und Gemeinde. Das war das Erste. Gemeindegebet, das ist ein Faktum. Aber dann erleben wir zum Zweiten, dass das nicht nur ein Faktum ist, sondern wir erleben, dass dieses Gemeindegebet tatsächlich ein Paradigma zeigt, also ein Modell, ein Muster zeigt. Da hänge ich mich einfach dran, an ein Muster hänge ich mich dran, da mache ich mit, das ist für mich vorbildlich. Das sind die Noten, an denen ich mich orientiere. Das muss ich nicht selber erfinden, das ist schon für mich da. Und verstehen Sie, hier ist ein Gemeindegebet da, das ist schon fertig. Da ist ein Paradigma entstanden, ein Modell entstanden, das besteht aus 5 kleinen, schlichten, einfachen Schritten. Das Erste, was hier in diesem Gemeindegebet vorkommt, ist eine Anrede. Das Zweite, was hier auftaucht, ist eine Prädikation, das heißt, Gott wird in gewisser Weise benannt. Das Dritte, ich erkläre es Ihnen, dann ist ein Deuteort. Das Vierte ist eine Bitte. Das Fünfte ist ein Abschluss. Aber das Allererste ist, dass Gott überhaupt angeredet wird. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung steht. Normal im Luthertext heißt es ja ganz schlicht und einfach Herr, Herr. Aber da steht nicht einfach Herr da. Da steht ein Wort da, das kennen Sie negativ. Da steht das Wort da, Despotes. Da steht das Wort vom Despoten dahinter. Ja, das war natürlich jetzt bei uns negativ, aber ursprünglich war das das Wort für den Herrscher. Oder wie es im Vokativ heißt, Despotat, der Herrscher. Der Herrscher wird angeredet. Das erste, das allererste Wort des Gebetes ist Despota, Herrscher, Gebeter. Der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wird von der neutestamentlichen Gemeinde angeredet in diesem wunderbaren Gemeindegebet mit diesem einzigartigen, fundamentalen Bekenntnis. Das war kein leerer Spruch. Das war nicht einfach, man muss irgendwie anfangen mit dem Gebet. So mit diesem Satz, mit diesem Anrede haben sie klargelegt, um wen es geht, mit wem sie jetzt Kontakt aufnehmen und wen sie in diesem Augenblick ansprechen. Despota, der Herr, der Herrscher, der Gebieter wird angeredet. Das war ihr Bekenntnis, ihr tiefes Bekenntnis. Verstehen Sie, können Sie nachvollziehen, wenn ich das sage, nicht nur als Sprüchlein, nicht nur als nette Anredeformel, sondern wenn ich das sage als Bekenntnis meines Lebens, dann weiß ich, dass ich damit von vornherein festgelegt habe, in ganz vielen Bereichen meines Lebens, wie ich mich zu verhalten soll und was Gott von mir will und wie es eigentlich jetzt weitergeht. Ich sag's mal ein bisschen frech und ich hoffe, nehme das nicht übel. Eigentlich könnte das Gebet nach dem ersten Wort aufhören. Wer das richtig sagt, Despota, ich behaupte, der weiß in 80% der Fälle schon Bescheid, was jetzt dran ist. Wenn ich das ernsthaft sage, lebendiger Gott, du bist mein Herrscher und Gebieter, dann sind mit diesem Satz 80% der Themen ihres Lebens geklärt. Und wenn wir das bekennen, miteinander in Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, dann sagt in diesem Augenblick der Heilige Geist diesem Gebet uns die wesentlichen Dinge unseres Lebens. Aber dann kommt das Zweite. Das ist nämlich noch eine Prädikation, also ein Erfolg. Dieser Gott, dieser Despota, dieser Herrscher wird benannt. Er bekommt Titel, er bekommt Prädikate, das kennen Sie doch auch. Er bekommt Bewertungen, Noten, Auszeichnungen. Und hier benennt ihn die Gemeinde, indem sie sagt, dieser Herrscher, von dem es hier geht, das ist der, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und natürlich gibt es ganz unterschiedliche Prädikationen von Gott. Hier geht das Herz der glaubenden Gemeinde aus, auf ihren Gott zu loben mit den unterschiedlichsten Prädikationen. Sie ehrt ihn als Schöpfer und sie ehrt ihn als Haupt und sie ehrt ihn als Erlöser und Versöhner. Sie ehrt ihn als den Herrn des Lebens, sie ehrt ihn als den Hirten und so weiter und so fort. Dass dieser Gott von uns prädiziert, benannt wird, seine Prädikate bekommt von uns. Das ist das Zweite. Zuallererst Herrscher. Und dann prädizieren wir das ein bisschen, dann benennen wir dich. Und dann kommt was ganz Komisches. Und allen Auslegungen, die kommen da ein bisschen, viele Auslegungen kommen da ins Eiern. Denn dann heißt es doch danach, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt. Und dann kommt das Zitat aus Psalm 2 und dann kommt eben, wie das Zitat verstanden wird, Vers 27. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius, Pilatus, mit den Heiden, den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen solle. Was ist denn jetzt das? Das heißt in einem Kommentar so schön, irgendwie scheint der Stil des Gebetes zu weichen dem Stil der Exegese. Ein bisschen was ist ja da dran. Das scheint ja, wenn man zuerst hinguckt, gar nicht nur ein einfaches Gebet zu sein, sondern es ist fast wie eine Art Mini-Auslegung, dass Psalm 2 hier zitiert wird und Psalm 2 auch verstanden wird. Verstehen Sie, was hier passiert im Gebet, das ist das, was wir persönlich und im Gemeindegebet doch schon vielfach erlebt haben. Das Gebet ist ein, wie sagt es ein Ausleger, ein Deuteort. Das fand ich eine gute Beschreibung, weil es so schön anders klingt. Ja? Das Gebet ist ein Deuteort. Wenn Sie und ich ins Gebet hineingehen, dann erfahren Sie im Gebet Deutung Ihrer Lage. Kennen Sie das? Sie erfahren Deutung ihrer Lage. Sie treten ja nicht mit ihrem kleinen Kopf jetzt nur hinein, sondern sie treten damit in den Raum Gottes hinein. Der Heilige Geist ist da, offenbart sich. Sein Wort ist präsent und lebt. Sein Wille wird sichtbar. Heilsgeschichte wird erkennbar. Und deswegen geht das Gebet, wenn es an dem Deuteort vorbeigekommen ist, auch ganz anders aus. Verstehen Sie, wenn die hätten auch beten können, Herr, angesichts des Schlamassels bitten wir, dass du mal so einen richtigen Racheengel ins Synhedrium reinschickst. Da musst du mal aufräumen. Verbiete denen, so böse mit uns umzugehen. Du siehst, wie es uns geht. Unsere Leute waren im Gefängnis. Wo kommen wir denn da hin? Herr, tu was. Das Gebet geht ganz anders aus. Herr, wir bitten dich um Freimut, um dein Wort zu sagen. Wodurch kommen die zu dem Gebet? Durch den Deuteort des Gebetes. In diesem Raum des Gebetes geschieht Deutung ihrer Lage. Ach, wie oft haben wir das erlebt, dass wir in den Raum des Gebetes reinmarschiert sind, wumm, und dann waren wir da. Auch mit unserer schon fertigen Deutung. Aber wir sind dann in den Deuteraum hineingekommen und dann kamen wir aus dem Deuteraum des Gebetes ganz anders wieder raus. Ich sag's mal so rum. Manch einer von uns betet nicht mehr, weil er weiß, wie er rauskommen würde. Und macht nur noch ein Sprüchlein, weil er genau spürt, wenn ich mit meinem Leben dem Herrscher begegne und in den Deuteraum des Gebetes hineingehe, dann komme ich anders nachher raus. Und das will ich nicht. Wissen Sie noch, wie Sie mit Ihrer Wut und Ihrem Stolz reinmarschiert sind ins Gebet? Und Sie meinen, Sie bekämen vom Ewigen eine Bestätigung dafür? Und er hat Ihnen im Deuteort des Gebetes den Zahn gezogen? Wissen Sie noch, wie Sie hineinmarschiert sind mit dem Zorn auf Gott und meinten, Sie könnten immer die Leviten lesen? Und am Ende stand dann Fidal da, Herr, ich vertraue dir trotz allem. Wissen Sie noch, wie Sie mit der ganzen Oberflächlichkeit Ihres geistlichen Lebens mal eben wieder Ihr Gebetssprüchlein dann abgehalten haben? Und hat Gott gnädigerweise im Deuteort des Gebetes in die Tiefe seiner Person ein klein wenig nur geoffenbart? Erinnern Sie sich dran, wie Sie mit ihrem großen Leid zu Gott kamen und gedacht haben, diesen unendliches Meer des Leides ist unerträglich? Und am Ende standen Sie mit einer Portion Trost da, die ausreichte für die nächsten paar Stunden Ihres Lebens. Wissen Sie es noch, wie Sie ankamen mit Ihrem riesigen Forderungskatalog, was Gott bitte jetzt schön und zwar schnell und sofort zu tun habe? Und am Ende haben Sie ihn gefragt, Herr, was ist denn dein Wille? Merken Sie was das Gebet hinkriegt? Das ist der Deuteort, der Raum, wo der Heilige Geist an Ihnen, an mir wirkt und eben nicht nur individuell, sondern auch eine Gemeinde und ein Gemeindegebet betreffend. Wo die ganzen Wünsche und Vorstellungen, Gedanken und kleinen Fündlein und Egoismen und was da so alles vor sich hinwuchert, in den Deuteort des Gebetes hineinkommt und wir wieder eine Freude kriegen mit Gemeinde Jesu, heilig der Berufung zu leben, mit der er uns berufen hat. Und wenn so der Herrscher angesprochen wird, er seine Prädikationen bekommt und dann nochmal klar zum Ausdruck gebracht wird, was im Deuteort der lebendige Gott uns sagt, dann kommt die Bitte. Und diese Bitte nach dem Deuteort, die erfüllt Gott gerne. Lass uns mit allem Freimut reden können, dein Wort. Das ist das Ergebnis vom Deuteort. Und dann wird das Gebet bestätigt mit diesem wichtigen Satz. Und das alles, was wir beten, das soll geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das beten wir nicht privat und persönlich, sondern in der Personalunion mit dem Haupt, mit Jesus Christus. Was für ein Gebet. War der erste Satz die große Bitte, schaffen Sie einen freien Hafen für das Gemeindegebet. Lassen Sie das Gemeindegebet zum Faktum Ihres Lebens werden. So ist die zweite Bitte. Machen Sie dieses Gebet zu Ihrem Modell. Machen Sie dieses Gebet zu Ihrem Modell. Herrscher, ich benenne dich. Ich gehe in den Deuteraum. Ich bete, wie du willst. Bestätige es durch Jesus Christus. Und erfahre auch die Wirkung. Denn, das ist das Dritte, dieses Gebet hat einen Effekt. Das hat einen Effekt. Das heißt, das bewirkt etwas. Dieses Gebet bewirkt etwas. Gebete nach dem Deuteraum Schwestern und Brüder, die bewirken etwas. Es kommt zu einem Beben. Oder wie das Wort heißt, zu einem Erschüttern. Zu einem Wanken. Also bis ins Physische hinein. Dieses Beben, Wanken haben wir ja immer an zwei Bereichen. Im Alten Testament haben wir es im Zusammenhang mit Gottes Offenbarungen. Und im Neuen Testament haben wir es im Zusammenhang mit dem Sterben von Jesus und angekündigt mit allen Offenbarungen Jesu Christi, wenn er wiederkommt. Das heißt, sowohl vom Alten Testament als auch vom Kreuz als auch von der Zukunft her hat das Wanken und Beben eines zu bedeuten: Auftritt, Präsenz, spürbare, unmittelbare Nähe von Jesus. Das hat das zu bedeuten. Er selbst ist da. Das merken die. Jetzt haben wir es nicht mit ein paar netten Ideen zu tun, ein paar Anregungen, ein paar allgemeinen Meinungen, ein Diskussionsbedarf. Da begegnet uns der lebendige Gott. Er ist da. Das haben die gemerkt. Betende Gemeinde erfährt die Berührungen Gottes in besonderer Art, seine Auftritte. Und dann wird diese Gemeinde voll Heiligen Geistes. Wie, schon wieder? War es doch erst gerade, hat es nicht gereicht? Schon wieder alle, oder wie? Die haben doch gerade erst den Heiligen Geist bekommen. Und dann spüren wir etwas, was dieses Wort meint. Sehen Sie, wovon kann man denn voll sein? Wenn Sie in die Apostelgeschichte hineinschauen, wo dieses Wort auch noch steht, dann können Sie ein bisschen mitkriegen, wovon man voll sein kann. Wenn man nicht zum Beispiel vom Heiligen Geist voll ist, dann kann man nach Kapitel 3, Vers 10 zum Beispiel auch voll sein von Entsetzen. Oder man kann nach Kapitel 13, 45 auch voll sein von Neid. Oder man kann Kapitel 5, 17 voll sein auch von Ehrfurcht. Also ganz verschiedene Füllungen kann es geben. Das, was mich füllt, ist das, was mich bestimmt. Wo es nicht nur sozusagen im Promillebereich sagen, oh, das habe ich auch noch mal, sondern wo diese Sache sie zutiefst bestimmt und sie wissen, wie Neid sie und mich bestimmen kann oder wie Verleumdung und Entsetzen uns bestimmen kann, wie das eine bestimmende Macht und Autorität und Größe sein kann, die alles andere zur Seite drängt. Und das geschieht nun in dieser Gemeinde mit Heiligem Geist. Dass der Heilige Geist so das bestimmt, dass andere Dinge zur Seite gedrängt werden. Woran erkennt man denn das? Woran erkennt man denn das? Dass Männer und Frauen vom Heiligen Geist erfüllt sind, woran? Bestes Kennzeichen. Der Apostel sagt, Gott hat seinen Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Wenn Sie einem gehorsamen Menschen begegnen, in Jesus Christus, dann begegnen Sie einem Menschen in der Fülle des Heiligen Geistes. Das war das Bestimmende. Ich verspreche Ihnen, ich bin fertig mit den Türkei-Beispielen. Letztes Beispiel. Zu den nicht zu besonderen Höhepunkten unserer Reise gehörte, dass wir durch nicht ganz glückliches Taktieren der Leitung, das war auch ich, in eine Art türkisches Outlet-Center hineingerutscht sind. Wir haben es schon geahnt, dass es so sein wird, und so war es dann auch. Es war also das Prinzip, wie kann ich die nordeuropäische Touristenkuh möglichst oft melken. Das war das Prinzip. Und da muss man ja irgendwie versuchen, mit Würde durchzukommen. Und in diesem Outlet Center gab es unter anderem auch einen Bereich mit wirklich, wirklich traumhaft schönen und auch relativ wertvollen und auch teuren Teppichen. Und der Mann, der uns das nun hat da erklärt, wunderbar erklärt, der hat nebenbei in seiner, das war wirklich ein Kaufmann pur, also wirklich wie er im Bilderbuch steht, dass sie faktisch, selbst wenn sie keinen Teppich gebraucht haben, fast bereit gewesen wäre, wenn nicht noch andere neben ihnen noch letzte Verstandesfunken gehabt hätten. Ja, also auf jeden Fall, der Mann hat unter anderem einen Satz gesagt, und den habe ich nicht vergessen. Teppiche sind geknüpfte Aktien für morgen. Schön, ne? Teppiche sind geknüpfte Aktien für morgen. Er wollte zum Ausdruck bringen, wenn Sie mal eine richtig gute Wertanlage brauchen, das ist es, nicht wahr? Geknüpfte Aktien für morgen. Darf ich es einfach übertragen? Jetzt mal ganz egal, was so ein Teppich an Rendite bringt, ich weiß das nicht. Aber eins bringt was, nämlich knüpfen Sie mit an den Aktien für morgen. Knüpfen Sie mit am Teppich des Gemeindegebetes. Ich bitte Sie, knüpfen Sie damit. Gemeinde betet. Das ist ein Faktum. Machen Sie es zum Faktum Ihres Lebens und schaffen Sie einen freien Hafen für das Gemeindegebet. Gemeinde betet. Das ist ein Paradigma. Machen Sie dieses einzigartige Gebet zum Modellgebet Ihres persönlichen und des gemeinsamen Betens unserer Gemeinde. Gemeinde betet, das hat einen Effekt. Knüpfen Sie mit an diesem Gemeindegebetsteppich. Das sind Aktien für morgen, die eine unglaubliche Rendite bringen. Gemeinde betet. Wäre doch jetzt komisch, wenn wir das jetzt nicht tun würden, oder? Das tun wir jetzt. Wir tun es so, dass Sie ganz persönlich für sich beten können, ganz alleine für sich. Oder dass Sie vielleicht mit jemandem, den Sie gut kennen oder auch noch nicht gut kennen, ist auch egal, oder mit Zweien zusammenstehen und gemeinsam beten. Und wir tun es so, dass wir gleich dazu aufstehen werden. Und wir tun es so, dass wir den Abschluss dieser kleinen Gebetszeit erleben werden, indem Peter Hust einige musikalische Klänge uns reinbringen wird. Das ist das Signal, dass Sie in die Zielgerade Ihres Betens kommen und ich mit einem abschließenden Gebet hier das beschließe. Und so bitte ich Sie, dass wir aufstehen und dass wir Gemeinde sind, die betet. Ich ermutige Sie zum Gebet. Wir kommen in diesen Augenblicken zu dir und ehren deinen wunderbaren Namen. Du bist der Schöpfer des gesamten Universums. Du hast uns deinen Sohn gesandt, unseren Herrn, unser Haupt, Jesus Christus. Du hast uns mit Glauben beschenkt und deinen Heiligen Geist uns gegeben, und darüber geben wir dir die Ehre und preisen dich. Danken dir für jeden Tag unseres Lebens, danken dir auch für unsere Gemeinde. Danken dir für allen Segen, den du uns geschenkt hast. Und du weißt auch, Jesus Christus, wo auch wir nicht selbstverständlich dieses Zeichen der Gemeinde festhalten konnten. Und wo das bei uns mächtig versumpft ist oder ins Nebengleis abgerutscht ist oder nur zum Thema einiger Gebetsspezialisten geworden ist, da bitten wir dich um Vergebung. Und bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist auch neu da hineinlenkst. Nicht nur mit einem kleinen, kurzen, kometenartigen Aufflammen, sondern mit großer innerer Beständigkeit. Dass du den Kanal des gemeinsamen Gebetes neu eröffnen, uns einen Hafen wieder freischaffen für dieses Faktum des Betens deiner Gemeinde. Und wir danken dir, dass du uns selbst auch als Einzelperson, aber auch als Gemeinde in diesen Deuteort des Gebetes hineinnimmst, in dem sich so viele Dinge klären. Und wir preisen dich darüber, dass du dann auch wirken kannst in unserer Gemeinde. Dass Wirkungen geschehen, kleine und große Wunder passieren, Menschen ihre Lasten tragen können, andere sie abgenommen bekommen, die Hand der Vergebung gereicht wird, Kleines zurückgestellt wird, das Eigentliche wieder in die Mitte kommt. Und dass auch dieser Ort vermehrt ein Ort wird, an dem du geehrt wirst, in allem, was wir tun. Jetzt leg deinen Segen auf jeden Einzelnen von uns, auch mit den Belangen seines Lebens, auch mit dem, was vor uns liegt in der kommenden Woche. Dass wir auch in unserem persönlichen diesen Raum des Gebetes offen halten können für dich, unseren Gott. Und schenk es, dass von unserem Leben Ehre zu dir herüberkommt und Segen für andere. Wir danken dir, wir ehren dich. Und wir beten dich an, unseren Herrscher. Amen. Amen.